nicht aus. Schön werden, schlagen wir noch auf einmal auf, Daniel Kapitel 2. Wir müssen lernen, dass Berge in der Mehrzahl die Reiche dieses Kosmos darstellen. Und immer Berge ist das Reich Gottes da. Der Berg Gottes ist das Reich Gottes. Daniel 2. In dem Standbild sieht Daniel, oder Nebukadnezar im Traum, Daniel sieht das dann aus, dass das Sonderbare geschieht, Daniel 2, Vers 34. Du schautest, spricht Daniel zum König, bis ein Stein sich losriss, ohne Hände, und das Bild an seine Füße von einem Korn schlug und fiel und alle Übrigen zu leicht zermalte. Was heißt das? Du schautest, bis ein Stein ohne Hände. Was heißt das, ohne Hände? Wir haben das einmal beachtet und betrachtet nach der Welt. Ohne Hände. Diese ganze Schöpfung, der ganze Kosmos, Himmel und Erde, all ihre Wesen, dein, sind ein Gebilde der Hände Gottes, sind seiner Hände Werk. Und man sagt, formulieren, Hebräer 9, er ging, Christus, ein in eine Hütte, in eine Stiftshütte, nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von diesem Kosmos ist. Aha. Wenn jetzt unglaublich, dass Gott einen Nebukadnezar dieses Gesicht, von diesem, in diesem Gesicht durch der Weltreise, durch die Himmelreise, auch das noch geoffenbart hat. Die Wiederkunft Christi in großer Macht und Herrlichkeit zur Zerstörung seines eigenen Reiches. Bis ein Stein, wie heißt er, den die Bauleute verworfen haben, sich losreißt von dem Berg. Der Berg ist das Reich des Vaters. Muss sich der Sohn losreißen vom Herzen des Vaters? Ja, warum? Er muss jeder in diesen Kosmos. Bis ein Stein. In mein Geist. Und ich sei der Geist, Gott ist das. Sich losreißt in meine Hände, außerhalb des Kosmos, und fährt herum, durch alle Himmel wieder herunter, auf die Erde, also die Zentrale, wie hieß es dann im Dresdner Reich, das Hauptquartier des Führers. Bis dahin zu der gräulichen Vermischung zwischen Geist und Fleisch, Engel und Mensch. Und zu denen, die hier sich in den Händen gesetzt haben, erklärt haben, sie seien Gott, er sei Gott. Und in einem Augenblick wird dieser Stein erscheint, bricht alles zusammen. Und, liebe Geschwister, wo sind wir? In dem Augenblick, da sich dieser eine Stein losreißt, ohne Hände. Wo sind wir? Dort oben dabei. Dort oben dabei. Dann sehen wir alle verwendet, nach Geist, Wege und Leib. Dann ist der Leib des Christus von Gott ausgesehen vollkommen. Und erst dann beginnt Gott alle seine Verheißungen, Gerichtsverheißungen und Gnadenverheißungen. Beginnt er erst, sie einzulösen. Warum? Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, es gibt, sind sie Jahren und Amen in Christus und Sohnen. Der Sohn hat am Anfang vor der Schöpfung sein Ja gegeben, dass er an Gottes Gesein für die Sünde des Christus. Und am Schluss sagt er, das Arm, was es ist, gesetzt. Soweit. Und wir sind da dabei. Ja, und Amen. Ihm ist Gott zur Ehre wird es durchgeführt durch uns. Wir können nichts dafür, aber es ist so. Wir möchten in dieser Abendstunde, liebe Geschwister, nachdem wir die Zusammenhänge unter dem Thema die Ordnung der Himmel schon ziemlich weitgehend beachten durften, heute Abend nach einer kurzen Repetition dann in aller Ruhe eine Anzahl Bibelstellen miteinander lesen, die uns die Dinge besonders in der Beziehung bezeugen, wie nun, nachdem wir die Raumordnungen in der Schöpfung Gottes, wie sie in den verschiedensten Stellen der Bibel zu verschiedensten Zeiten gegeben von den verschiedensten Gottesmännern bezeugt, als Ganzes ein einheitliches Zeugnis dieser gottgegebenen Ordnungen der Himmel darstellt. Das dürfen wir sehen, nachdem wir die Örtlichkeiten und ihre Ordnungen erkennen dürfen, müssen wir heute Abend besonders die Dinge dann nutzen, was nun in den einzelnen Räumen nicht nur vorhanden ist, sondern wie sich die Dinge in ihren Beziehungen untereinander darstellen. Oder was dafür Vorgänge durch den Himmel auf und nieder oder quer durch in den gewaltigen Zeugnissen der Schrift, die noch das modernste an gegenwärtigen Werten und Geschehen entsprechend der Größe unseres Gottes weit überragt. Wir sammeln das zuerst die einfache Feststellung. Hier sei die Oberfläche der Erde dargestellt. Und dann haben wir beachtet, was uns die Schrift in einfachster Weise bezeugt. Ein Unten und ein Oben, eine Tiefe und eine Höhe. Ebenso einfach sind die Bemerkungen der Schrift. Jesus erhob sein Angesicht den Himmel und betete: Vater. Darüber wird heute gelacht. Warum? Die Erde ist rundlich, also der guckt so nach oben und der auf der Antipode guckt nach unten nach oben, nicht wahr? Und dergleichen Dinge werden da festgestellt und unsere Gottesworte und die Bibel sind lächerlich gemacht. Aber nun muss man aufhalten, wir halten fest an diesen einfachen Worten und sagen, die Tiefe der Erde berührt uns jetzt, beschäftigt uns nicht, sondern alles, was von der Erdoberfläche aufwärts sich stapelt oder in Stockwerken darstellt. Zuerst die große Scheidung der Hülle nach, auf den ersten Satz der Bibel, nachdem Gott das Licht geschaffen hatte, es werde eine Feste inmitten der Wasser, es scheiden sich die Wasser von den Wassern. Eine unverständliche Rede. Feststellung. So lange, als wir erstens nicht wissen, was die Schrift unter Wassern versteht, besonders dann unter großen Wassern versteht. Und zweitens, solange wir nicht wissen, was die Schrift unter ihrem Ausdruck die Feste der Himmel nach Luther oder nach Elberfelder die Ausdehnung der Himmel verstanden haben will und was da verstanden werden muss, nämlich, dass die Feste von Erden nachdem die Sterne, die Himmelsrichter von Gott, als in Erscheinung treten durch sein Schöpferwort. Er einfach bestimmt, es werden Lichter in der Feste der Himmel. In. Innerhalb. Das in. Vielleicht. Das Raffia. Überall, wir befinden uns im Saal, in diesem Saal. Also überall, wo noch einer von uns ist, ist immer noch Saal. Überall, wo noch irgendein Stern funkelt, ist immer noch Feste, liebe Geschwister. Nun gibt es in der Schöpfung Gottes einen Raum, der beginnt erst oberhalb der Feste, der Himmel. Dort, wo für uns die unbedingte Unsichtbarkeitsgrenze beginnt, wo es keinen Stern mehr gibt. Wir wissen ja heute wissenschaftlich, lang und breit schon schriftlich auseinandergebreitet, dass unser Weltall unmöglich unmöglich sein kann. Wunderbare Feststellung, die Bibel sagt das schon lang. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende und dergleichen Dinge. So, halten wir fest hier. Es war eine unheilige Wassertiefe entstanden, eine Finsternis-Wassertiefe im ganzen Kosmos, der in dieser Wassertiefe untergegangen war, jener erste Kosmos, jene erste Welt, von der die Schrift uns Zeugnis gibt, wo bei der Anlässlich der Katastrophe des Falles des ersten höchsten Engelfürsten, der dann, zum Satan geworden ist. Und da schwebte der Geist Gottes über dem Wasser. Da seien die Enden der Himmel dargestellt, hier die Erdoberfläche. Das Ganze als räumlich, endlich, von Gott endlich geschaffene Kosmos. Welt. Die Wasser, es ist wunderbar, wie uns das Wort Gottes selbst in jeder Hinsicht die Erklärung gibt, wie sie ihre Ausdrücke, ihre Worte verstanden haben will und wie sie verstanden werden müssen, ohne Irre zu gehen. Ich kann nicht mit meiner weltlichen Weisheit antreten und die biblischen Begriffe mit weltlichen Empfindungen und Vorstellungen verwechseln oder verbinden. Das geht nicht. Die Wasser, die du sagst, sind Heerscharen, Sprachen. Bitte, gibt es irdische Heerscharen? Ja. Himmlische Heerscharen? Ja. Gibt es irdische Sprachen? Himmlische Sprachen, Sprachen der Menschen, Sprachen der Engel, alles ja. Das sind die Wasser. Und wir sagen tatsächlich, dass nach Hesekiel 1, was in dieser Spalte noch schnell so tief, wie wir es gesehen haben, hier ist Mose 1, Schöpfungsbericht, in dieser gelben Spalte, Psalm 148, wo wir sehen, dass die hier beschriebenen Ordnungen der Himmel in Hesekiel 1, 4 genau in einem Psalmstückwerksweise genannt sind, der Stelle der Reihe nach. Dann haben wir hier die Stiftshütte, die Ordnung des Hauses Gottes. Denn die Ordnung des Hauses Gottes sind Schatten, Risse auf der Oberfläche der Erde ausgebreitet und der Körper, die wirklichen Räume, die den Schatten dieser irdischen Heiligtümer werfen, sind übereinander. Also wir haben einfach einen Drehpunkt, das ist der Schatten, sondern Körper, Fuß, Haut, Schatten am Boden und der Körper steht, von dem er spricht genau, Haut dem Haut, Brust der Brust, Bauch dem Bauch, Knie dem Knie und Fußpunkt berührt sich beim Fußpunkt Körper und Schatten. Das ist einmal festhalten. spitzige Gehirn, das ist die göttliche Ordnung der Himmelsräume übereinander. Und das Standbild von Daniel 2 stellt die von Gott, den von Gott abgefallenen Kosmos dar, wie er in die Machtfunktionen der Widergöttlichkeit eingetreten ist, vom Scheitel bis zur Höhe. Von höchster Höhe bis auf die Erdoberfläche hinunter. Dann haben wir hier noch Offenbarung 4, der Thron erobert mit den vier lebendigen Wesen, über den Stern und so weiter. Und dann sahen wir, wie diese verschiedensten, etwa 10 verschiedene Zeugnisse der Schrift, an ganz verschiedenen Stellen der Schrift, von verschiedensten Schreibern, Propheten und Gottesmännern gegeben, zu verschiedenen Zeiten, dass sie alle ein und dieselbe Stufenordnung bezeugen. Hier sind wir eins noch ganz kurz. Da sind lebendige Wesen genannt. Vier, jedes hat vier Angesicht, das ist wie hier im Grundriss dargestellt. Die haben ein Räderwerk, das befindet sich auf der Erde, unsichtbar. Die Angriffskraft ist in dem Räderwerk, der Geist dieser lebendigen Wesen ist im Räderwerk, nicht im Haus, und nicht im Herzen der Geist. Sondern im Räderwerk. Ich sagte kurz, wenn wir heute ein Räderwerk sehen mit Antriebskraft darin, dann sagen wir ein Motor nicht. Und Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne nicht. Im Original, im Unsichtbaren ist das alles vorhanden. Es wurde nur entdeckt, erfunden und ins irdische Materialmögliche hinein projiziert. Das ist der Unterschied. Und die Inspiratoren und die Erfinder das empfangen, die sind hier aufgestellt. Diese lebendigen Wesen werden Cherubim genannt, ihre Hälfte aber befinden sich unterhalb der Feste, unter den Sternen, ihre Füße auf der Erde, ihre Hälfte unterhalb der Sterne. Sie sind also aufgestellt in den Sphären, wie wir wissenschaftlich hören, das ist die Atmosphäre, die ja zerfällt in die Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Ionosphäre und die oberste Sphäre und dann der freie Weltraum. Also, die ausgerechnet in den Zonen der Sphären, der Atmosphäre, sind diese Wesen von Gott aufgestellt. Wir dürfen jetzt nicht mehr auf die eingehen, weil wir ja nur ganz kurz repetieren. Das heißt, es über ihren Häuser. Die fest den glänzenden Kristall, ein gewaltiges Gebilde, die Feste, und dann heißt es, und ich hörte von oberhalb der Feste eine Stimme. Und wie er sich der Stimme entgegenleitet, sieht er über der Feste einen Thron, und oberhalb des Thrones einen, der darauf sitzt, wie in eines Menschen gestalt. Nun wissen wir aber, die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Ich habe gerade, dass die Skizze für das Gesamtweltbild ist hier, das wäre jetzt hier doch interessant für die, die das nicht gesehen haben, aber die Dinge, was wir sagen, ganz kurz das begreifen. Die Wissenschaft sagt uns, das Weltall sei irgendwie gekrönt. Elliptisch zum Beispiel. Wenn ich eine Ellipse vor mir habe, sehe ich zwei Brennpunkte, die die Ellipse bestimmen. Wir sehen jetzt einmal eine Ellipse, wie ein Ei des Kolumbus auf die Spitze oder hochgestellt wird. Ein Brennpunkt, zwei hier, ein oben und ein unten hier. Die beiden Brennpunkte bestimmen das Ganze. Nicht? Nun sage, sehe ich in den beiden Brennpunkten gleichzeitig zwei Magnetpole, eine Startmagnete. Das bedeutet jetzt, dass ein Magnetfeld innerhalb dieser Ellipse so wollen, dass zwischen den beiden Brennpunkten oder Polen eine direkte Linie läuft. Und Linien, die so weggehen vom oberen Pol, sagen wir den oberen mal Plus und den unteren Minus, die verläuft so, und ein Strahl, der von von dem oberen Pol aufwärts geht, der dreht sich wenigstens da oben und rasch herum und kommt bei unserem Pol von unten von der Gegenseite, wie er oben weggeht, kommt er unten an. Ich sage kurz, von oben soll der Pol, das Ganze sei das Weltall und das oben, der obere Pluspol sei der Pol Gottes, zentral der Himmel, und der untere Minuspol sei unsere Erde. Als Beispiel. Denn was Gott im Kleinsten zur Darstellung bringt, gibt es einen Startmagnet. Bringt er, haben wir das Beispiel, dass er die Geschehnisse im Atom klein, in der Atomkleinwelt, genau das ist, was er im großen Kosmos mit so einem neuen Planeten zur Darstellung bringt. Also, dass wir solche im Kleinen von Gott uns in die Hände gelegten Ordnungen und Gesetze, das Große wieder entdecken oder erfassen können, sehen können, somit wären die Tatsachen gegeben, die von der Schrift durchgehend immer und längst bei der tausend bezeugten Wahrheiten, dass die Himmel Zentrale der Frau Gottes und die Erde Zentrale eines Gebietes, das nun wohl sehr klein ist. Nun wissen wir aber, dass Gott was auserwählt, das Große oder das Kleine, dass das etwas ist oder dass das nicht ist. Was wählt Gott aus? Dass das nicht ist. Und plus, ohne Leistungspositiv, muss der Thron Gottes sein. Und negativ unbedingt die Erde. Denn unsere Erde ist nun einmal der Altar Gottes für den ganzen Kosmos. Breite. Der Altar Gottes, auf dem das Lamm Gottes geschlachtet wurde, dass der ist, die Sünde des ganzen Kosmos trägt und sie wechselt. Also negativ, nicht? Und da wir lesen von der Erdoberfläche, fuhr er dann noch hinab in die Tiefen des Totenreiches, in die untere Erde der Erde und hat die Gefangenschaft da unten gefangen geführt und mit sich durch alle Himmel hindurch und Grenzzug geführt. Wohin? Durch alle Himmel hindurch und hat sich gesetzt zum Rechten der Majestät über allen Himmel. Gott selbst ist ja, wie schon Salomo sagte, du bist der, den weder die Himmel noch aller Himmel, Himmel zu fassen vermögen. Gott allein ist der Unendliche. In jeder Hinsicht, zeitlichen Räumen. Und seine Schöpfung, die er der Vergänglichkeit unterstellt hat, hat er selbstverständlich nicht unendlich gemacht. Sonst, das wäre ja gar nicht möglich. Im Augenblick, wo er seine Schöpfung in Unendlichkeit erweitert hat, wäre ja auch ein Ende überhaupt nicht möglich, wenn der Raum nicht auf Zeit gestanden ist. Also, das nur kurz. Wegen dann, ja, dann aber, liebe Geschwister, mit dem darf ich doch schnell schließen. Wenn das so verläuft, könnte ich mir denken, erstens wäre Tatsache die. Angenommen, wir seien da auf der Erde schön oben, dann würden unsere Gebeten direkt zum Thron Gottes steigen. Aber meine Tochter, die in Neuseeland wohnt, die betet genau mir entgegengesetzt, also davon da nach unten. Aber ihr Kraftkreis des Gebetes würde prompt ohne weiteres dann von oben zum Thron Gottes kommen. Und wer seitlich betet, nicht wahr? Bei dem kann dann das Tod zum Thron Gottes und bei dem kann es nicht, nicht wahr? Also, dass auf einmal die Dinge viel einfacher werden, als man sich denkt. Und zwar eigenartig, und ich habe den Eindruck auch grundsätzlich, dass Gott unsere Wissenschaft so lange im Kreise herumführt oder in der Ellipse arbeiten lässt, ja, bis sie genau so weit sind, was die alte Bibel längst bezeugt hat. Ja. Gut, hier zurück. Eine Stimme von oberhalb der Feste, ein Thron und einer, der darauf sitzt, gleich in der Gestalt eines Menschen, offenbar auf der Feste. Dann haben wir Psalm 148. Bitte, es sind so viele da, kleine Geschwister, die das noch nicht beachtet haben, geschlagen diesen Psalm 148 noch einmal schnell auf. entwickeln beim Menschen hierher. Halleluja! So ist der Fall mit Jesus. Ich lobe den Herrn. Und jetzt, lobet Jehova von dem Himmel her. Ja, von dem Himmel her, wo ist er dann? Er hat seine Majestät gestellt über die Himmel und die Erde. Über die Erde verstehen wir, aber auch über die Himmel. So wie der Geist Gottes runterte über den Wasser, in dem der erste Kosmos untergegangen ist. Und Petrus schreibt, ja, Gott hat das alles geschaffen aus Wasser und durch Wasser. Das war offenbar das Grundelement und tatsächlich Wasserstoff, Hauptbestandteil des Wassers, ist die einfachste Form bei den Elementen, beim Atom. Grundstein, Wasserstoffatom, Grundstein. Und alle anderen Atome bauen sich nur auf, dass zum Wasserstoffatom ein etliche, nur die Zahl der Protonen, Elektronen, Neutronen ergänzt wird, zusätzlich ein paar mehr, und schon ist ein anderes Metall da, ein anderes Element da. Drei Elemente, drei Bausteine. Wasserstoff 2 und Wasserstoff als Ganzes, also das bereits wie ja, so, das würde ich ja gleich führen, wir sind hier. Und jetzt beginnt der Vers, dann müssen wir beachten, Vers 7. Zuerst lobet ihn von den Himmel her, Vers 7, wie ist es an den 14 Versen? Lobet Jehova von der Erde her, ist klar. Also zuerst jetzt von den Himmel her. Wo beginnt? Unten. Lobet ihn alle seine Engel, die sind ausgesandt zum Dienst der, die die Seligkeit erwerben sollen. Die Engelscharen. Geht weiter. Lobet ihn alle seine Heerscharen. Wieso darf die Schüler jetzt hin sein? Weil in Ezekiel 1 geschrieben steht, wenn diese Lebewesen, diese Heerscharen oder diese sich bewegen, dann ist es wie das heute über das Rauschen von großen Heerlagern. Heerlagern. Das sind die. Unter der Feste. Es gibt ja Cherubim da oben, über der Feste am Thron Gottes. Das sind die unteren. Lobet ihn, Sonne, Mond und alle ihr leuchtenden Sterne. Das sind ja hier. Lobet ihn, ihr Himmel, der Himmel, das wissen wir, was wir darunter zu verstehen haben. Da beginnen die Himmel schon. Das sind die sogenannten Himmel. Gott nannte die Feste die Himmel, weil er in den sichtbaren Himmelskörpern, den Sternen, unter anderem Zeichen, Signale, Zeitsignale und Signale, gleichsam Standarten für das unsichtbare Heer der Himmel hingesetzt hat. So, das ist ein Beispiel. Also, Sonne und Sterne, und jetzt ihr Himmel der Himmel, das sind die heiligsten, die obersten Himmel über den Sternen, und ihr Wasser, die nur oberhalb der Himmel bleibt. Also da viel Wasser da oben ist. Zu dem, wenn wir Psalm 146 aufgeschlagen haben, schlagen wir jetzt noch schnell Psalm 104 auf, Vers 3. Eigenartige Worte, die wissen wir nun in einer ganz bestimmten Höhenlage eingeordnet sehen. Psalm 4, Vers 3 lesen wir, der seine Obergelächter bergt in den Wassern. Ja, was sollten wir sonst darunter verstehen? Das ist ja unverständlich für uns. Der seine Gott, der seine Obergelächter. Sich seine oberen Heiligtümer, die himmlische Tempelordnung, denkt in den Wassern, seine Obergelächter. Also merken wir die Schrift, wenn wir jeweils beachten, wie das biblische Lexikon die Begriffe erklärt und das dann festhalten, wie uns die Bibel ein in Weiten, in Räume zu führen, Schamar, wohin auch unsere größten Fernrohre und Radargeräte niemals Antwort bekommen werden. Fliege, Ruhm, Glanz, Reich. Zusammenfassen Sie sich nur eins, beginnt im ersten Vers mit dem Hinweis, und die Himmel taten sich auf und die Schar Gesichte Gottes. Also sind wir in Hesekiel 1 am richtigen Ort, wenn wir das Thema Ordnung der Himmel beachten. Hesekiel 10 geht dann wieder darauf ein, auf diese Ordnung, und dort sehen wir dann Bewegungen, dass der Höchste da in dieser Höhe wohnt, wie er sich herabneigt zu dem, der zerbrochenen Herzen ist, da auf der Erde unten. Und dort seine Herrlichkeit offenbart. Er verlässt seine Herrlichkeit, er lässt die 99 Gerechten da oben und geht da außerhalb des Lagers auf die Erde hinunter, auf den negativen Zentralpunkt seiner Schöpfung und vollzieht da unten auf dem Altar der Erde die Erlösung für den ganzen Kosmos. Und das Wichtige noch einmal, Gott selbst ist immer über allem, außerhalb des Kosmos. Noch eine so feine biblische Erklärung für die Frage, die wissenschaftlich gar nicht zu lösen ist, ohne Gott, ohne die Bibel. Wenn nicht, ja, wenn das Weltall endlich ist, fertig gewöhnt, was ist außer der Endlichkeit? Hm? Außer der Endlichkeit ist nun Antwort Gott. Die Grenze, die Grenzlinie können wir aber biblisch bezeichnen, ist zu einer gewissen Grenze der Schöpfung, wo nicht mehr weitergeht, für Geschöpfe, auch für Cherubim, Engel und Geister nicht mehr. Sie werden von Gott Götter genannt, die höchsten Engelfürsten. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle. Und ich bin der Gott der Götter. Bisher haben die Götter Zutritt. Auf einmal geht auch bei den Göttern, geht den Göttern entschuldigt der Schnauf aus, nicht wie uns, wenn wir bei 10 Kilometer Höhe angekommen sind, nicht? Dann geht es für sie einfach nicht mehr weiter, da ist kein Grenzzaun und kein Grenzbahn und kein Schlafbaum und nichts, nicht wahr? Es geht einfach nicht mehr weiter. Aus. Warum? Sie sind Götter. Und jetzt hat nur noch einer Zutritt, nämlich von dem geschrieben steht, er wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann. Denn bitteschön, wohnt ein Fürst auf dem Thron oder thront er auf dem Thron? Das ist in der Frage schon die Antwort natürlich. Warum diese eigenartige Frage? Welcher Fürst hat je sein Palast auf dem Thron aufgeschlagen? Nein, da wohnt er nicht mit seiner Familie. Der Thron ist nur, wie uns die Schrift jetzt im Vergleich der Stiftshütte im Allerheiligsten sagt, der Sprachort der Audienz da. Der Fürsten auch begibt sich in den Audienzsaal, setzt sich auf den Thron, um Vertreter seines Reiches in Audienz zu empfangen, nicht? Wie Gott in der Gott im Allerheiligsten den Mose, den Aaron in Audienz empfing, um die Dinge, die es jetzt geht, zu besprechen und zu ordnen und zu bestimmen. Er thront auf dem Thron, um in Audienz zu empfangen und zweitens um zu richten. Deshalb, Gerecht und Gerechtigkeit ist das Thrones Grundfeste, Gericht. Er ist der Schäden seiner Füße. Er wohnt aber in einem Licht, wo niemand zukommt, auch kein Engel. Seid ihr ruhig. Außer schön. Wer hat in dieses Licht hineintreten dürfen? Wer kennt den wunderbaren Vers, wo es so ungefähr heißt, was ihm ist? Herr, was mich betrifft, ein, was? Ein Wesen voller Sündengift ist? Was bin ich, Herr? in deiner Pracht ein Mensch, der Engel reich macht. Unser Leben ist mit Christus verborgen durch. In Gott. Ist gar nicht etwa im Kosmos, sondern in Gott. Christus sagt, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Er kam in den Kosmos, kommt ins Kosmos und ging wieder zum Vater aus dem Kosmos hinaus. Und der ganze Kosmos vergeht, Himmel und Erde vergehen mit mir auch nicht. Seine Worte aber bleiben, aber wir müssen weiterschreiben. Und so sehen wir, hier gibt es in der Stiftshütte, die jetzt aufgeklappt ist, und in der Morde, die sie in Wirklichkeit da sind, denn die Dinge der Tempel, in den Tempeln sind Abbilder, sind Schattenrisse der Dinge, die in den Himmel sind, steht geschrieben. Und so droht Gott hier im Allerheiligsten zwischen den Kindern. Und da sind wir vor dem Thron im Heiligtum, sind wir im Heiligtum, der wird beleuchtet, die sieben Feuerfackeln vor dem Thron. Da ist alles Gold, wir werden es gleich sehen. Das Heiligtum steht auf Silberfüßen, im Vorhof ist Altar. Das Feuer auf dem Altar der Liebe Gottes verzehrt sich für alle, die gesündigt haben. Um die Sünde zu vollbringen, um sie am Leben zu erhalten. Und so verfährt sich hier die Glut der Sonne für alle ihr zugeteilten Geschöpfe. Erst, und wenn von Sonne, Mond und Sternen irgendeinmal ein Bruchteil auf die Erde heruntersaust, auch das für Material ist es meistens. Erst, irgendein Erst. Im Heerlager Israel, hier ist das Lager, Israel sein kommt in Frage, hier ist das Heerlager der Cherubim. 16 Angesichter. Hier die 12 Stämme plus die 4 Stämme Levi. 16 Angesichter hier, 16 Angesichter hier. Wer ist das, was wir hier jetzt betrachten? Für uns war es nicht so sichtbar, aber der Schattenriss hat seine Ordnung mit sich. Und diese Ordnung, der Fußpunkt, der Punkt der tiefsten Erniedrigung ist natürlich hier wieder bei uns auf der Erde. Und der Fußpunkt ist angenommen, die Stiftshütte sei, und dass ich es dargestellt habe, dass da der Allerheiligste hier sei, der Raum außerhalb des Jahres, da der rote Punkt ist, der in Sünde rot wäre, wie kann er sehen, hier sei hier Fußpunkt, Tiefpunkt, der Himmel, Erdoberfläche, Tiefpunkt, äußerster Punkt der Gottesferne in der Ordnung der Stiftshütte ist außerhalb des Lagers. Unsere Erde ist für sämtliche Himmel und ihre Bewohner der Ort außerhalb des Lagers, wo die Sünde war. Da konzentriert es sich alles. Deshalb konnte Christus nur auf unserer Erde zur Sünde der Welt gemacht werden. Konzentration außerhalb des Lagers. Da wurde er gekreuzigt. Ist man außerhalb des Lagers von diesen gewaltigen Lagerordnungen da oben? Außerhalb des Lagers. Also das Lager, außerhalb des Lagers. So die Schiffshütte. Gold, Silber, Erd, Eisen. Natürlich, jeder Lager militärisch Eisen ist. Unser Eisenhändler, Leiden hat ja was für ein Symbol ausgehängt. Das strahlt das Zeichen des Mars. Wenn die Luft nach Eisen riecht, die in diesen Tagen sie wieder gerochen hat, nicht? Dann heißt das Kriegsgefahr. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Strahlkraft des Mars, die von Gott den ganzen Überfluss hat, die wissenschaftlich von Gott, dass die Strahlkraft des Mars in ganz bestimmter Weise nur das Metall Eisen beherrscht auf der Erde. Eisen. Ja. Das stellt sich so dar, dass wenn die normalen Wirkungen des Eisens im flüssigen Zustand, die sind mir zu wenig bekannt, aber die sind da, In dem Augenblick, wo zum Beispiel der Mars von der Sonne oder von dem Mond verdeckt wird, können nämlich die Eisenwirkungen in dem Maße auf, wie der Mars verdeckt wird, und treten wieder in Erscheinung und in Kraft, wie der Mars wieder freigegeben wird. Und das auch von den anderen Planeten. Die Sonne, das Gold, der Mond, das Silber und Zinn in Beziehung zu Zinn ist Jupiter und Merkur ist Quecksilber und so weiter. Ist festgestellt, dass das ganz bestimmte Beziehungen sind. Und siehe da, in einem alttestamentlichen Wort fielen wir nach einer Kriegshandlung Israel musste. Und es wird mit Reihenfolge der Metalle genau genannt, wie die betreffenden Planeten am Himmel in der Abstandsordnung von der Sonne stehen. Die müssten durch das Feuer dann geheiligt werden. Das ist ja das Silber, Ach und Silber, und dann das Erd, und dann das Eisen, und dann das Zinn, und dann das Kleine. Und das soll entsprechend das Kleine. Genau die Reihenfolge wird genannt. Das bitte schön, Gold, Silber, Erd, Eisen. Und lassen wir dann zwei Bibelstellen lesen. In der einen ist die Rede, dass die Himmel die Erde sind, ja klar. Die Gerüchte davon sind ja so. Oder auch von wie Eisen. Wie Eisen. Ja. Und jetzt hier. Standbild Daniel 2. In der Auslegung war das nun so. Das Standbild steht natürlich. Und vom zweiten silbernen Reich, nicht wahr? Jetzt schnell Standbild, Raum oder Folge der Materialien. Haupt, Gold, Brust, Silber, Bauch, Erde, Fenster, Eisen, Füße, Eisen und zuletzt die Vermischung zwischen Eisenern und Tornen ist das. Zwischen Engeln und Menschen. Torn ist immer der Mensch. Torn ist da der Gegensatz zum Metall. Wir sind von vorne. Das ist nicht. Von vorne abgeknickt. Und das ist das Unheimliche der Endzeit. Die Vermischung von Engeln, von Geistern und Menschen. Denn es wird geschrieben, sie, die Eisernen, werden sich vermischen mit dem Samen der Menschen. Also sind sie, die Eisernen, gar nicht Menschen vom Samen der Menschen. Also dieses Standbild, von dem heißt es dann vom zweiten Bereich, heißt es, das ist nicht nur niedriger als du, sondern der Erde näher. Niedriger im Sinne von der Erde näher als das erste Haupt von Gold. Und so haben wir jetzt legen wir das so hin, ne, auf die Seite, dann haben wir auf der Erde Folgenschaften, wie sich das genau projiziert. Du, Babel, König, Nebukadnezar, du bist das Haupt von Gold. Den Satan darstellen im Schatten ist auf der Erde, wie Satan einmal war, zuerst von Gott eingesetzt als Schirm und Erklärung von oben, sich dann verwandelt hat durch seine Überhebung. Er bleibt der Fürst von Gott und Fürst diesen Kosmos, aber wird ständig erniedrigt, bis auf die Erde geworfen, den Fürst ist verfolgt. Du bist das Haupt von Gold, Babel, da im Osten. Jetzt nehmen wir das noch als eine Landkarte. Dann Babel im Osten. Persien, Fuß und Arm. Dass die Dinge aus der Erde Schatten haben, ihre Realität und Originalauswirkungsgebiete nicht auf der Erde, sondern in den Himmel waren. Dort werden die Dinge entschieden. Es war ein Zeichen zwischen Sonne und Stern. Ein Weib mit der Sonne begleitet und so weiter, und dann ein Drache erscheint als Zeichen der Sonne. Dann entstand ein Kampf in den Himmel zwischen Michael und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln. aber zuerst ein Zeichen an die Mannsammlung und Gestein. Und dann nach diesem Anzeichen Gottes am Himmel die entsprechende Auswirkung in den Himmel unter den realen Kräften der Himmel. Und zuletzt der Erfolg dieses Kampfes im Unsichtbaren der Himmel drittens erst auf der Erde in Erscheinung, indem dann der Satan, der hier oben besiegt wird, irgendwo, auf die Erde geworfen wird mit seinen Engeln und jetzt wegen der Erde und ihren Bewohnern. Das ist die Dreiordnung Gottes, Zeichen am Himmel, entsprechend dem Zeichen, das wir leider nicht mehr verstehen. Dann die Auswirkungen im Himmel und erst als drittes auf der Erde. Die Folgen davon. Das heißt, ich will das nur stellen. Hier die Einerherrschaft, also der Alleinherrscher, aber hören wir auf, Medien und Persien, die hatten ein Gesetz, das unwiderruflich war. Ja. Und das Gesetz, selbst vom Sinai, ist von wem angeordnet? Wie wir das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen haben und von den Opfergesetzen der Tieropfer, die das Gesetz fordern, spricht der Sohn, Jesus Christus, zum Vater auf welchen Kosmos kam das? Schlachtopfer und Sündopfer und dergleichen Dinge, hast du das nicht gewollt, nicht gefordert und kein Wohlgefallen daran gehabt? Ja, wer dann? Die Engel, die das angeordnet haben. Natürlich hat unser Gott durch Jesus Christus den Vorsitz jener Ratsversammlung geführt. Und den Engeln, die mit ihren Anträgen, denn es ging darum, wie soll jetzt das Volk Israel auf der Erde, zu dem ich geschworen habe, ich übernehme, ich der Gott, der Höchste, übernehme, erhalte die persönliche Führung über das geringste Volk. Damals in Ägypten. Mit dieser Tatsache trat Gott vor die himmlische Ratsversammlung und hat dann wohl die Herren gefragt, meine Herren, was soll nun geschehen mit diesem meinem Volk, damit es aus seiner Sündenverhaftung, aus der Knechtschaft Ägyptens, bis in meine Herrlichkeit geführt werden kann, zum göttlichen Ziel gebracht werden kann. Und wahrscheinlich, ja, ich sehe es so aus den biblischen Zusammenhängen, die haben dann geraten, wie wir an einer Stelle lesen, da war das ganze Heer dann hinten versammelt vor dem Herrn. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Er wirft ein Problem unter die versammelten Fürsten, und lässt ihn in Beratung. Der eine sprach so, der andere sprach so. Aber kein Antrag wird angenommen. Da kommt einer mit einem bestimmten Antrag und jetzt sagt er, du wirst das ausführen. Als andere kommt nicht in Frage. Nun, hier angekommen darf ich kurz das sagen. Nun hat unser Gott anlässlich dieser gesetzberatenden Sitzung in der Nähe. Hat er bis aus Jutta darüber gewacht, dass nur die Anträge der Engel von ihm zum Beschluss erhoben wurden, die im Verborgenen genau dem entsprachen auch, was er mit seinem Sohn Jesus Christus zu tun gedachte. Das treffendste Beispiel ist, da kam einer mit dem Antrag, ja, Sühne muss sein, also mal die Opfer, die hat dann vier Opfer genommen, Blut muss fließen und so weiter, zur Sühne. Ja, warum hat Gott überhaupt das Blut fließen und das Schlachten denen gelitten? Weil er wusste, das, was ich mit seinem Sohn zu tun gedenke, ihn als Sündopfer, Brandopfer und jedes Art von Opfer dass sonst von mir darüber verstanden werden könnte, bilden mir diese Opfervorschriften ein ganz einträchtiges Bilderbuch zum Verständnis von dem, was ich in meiner Weisheit mit einem Sohn zu tun bedenke. Also, du kommst einer mit dem Antrag, an jenem Tage sollt ihr und bringst du ein Land schlachten ohne Fehler. Nicht so schlecht wie schon. Gemeint sind die Opferleiter von Passafeste. Also, noch einmal, an jenem Tage sollt ihr, gemeint sind die hohen Priester nach dem Gesetz, ein Lamm schlachten ohne Fehler. Konnte jetzt Gott, konnte er diese Wortfassung zum Beschluss erheben? Stimmte dieses Wort nun überein mit dem, was der Vater mit seinem Sohn zu tun gedacht hat? Sogar bis in die Einzahl, die doch nicht einmal entscheiden, wenn man das tut. Wenn wir schlafen, wenn nicht. An jenem Tage, welchen meinte Gott? Welchen meinten die Engel? Wir werden es am Pastor öffnen. Welchen einen Tag aber meinte Gott? Golgatha. Sollt ihr, wer sind das? Die hohen Priester. Die Engel meinten auch die hohen Priester nach der Ordnung Aaron, nicht die sollen das Land erschaffen. Sollt ihr, hohen Priester, ein Land schaffen, ohne Fehler? Stimmt. Wunderbar. Jetzt kommt uns Gott sagen. Jawohl, wird aufgelassen. Und so Zug um Zug, so dass nach dem das Gesetz, so wie es die Engel, heilige Engel, gemeint haben, zustande geworden ist, der muss woran? Weil sie es irrtümlicherweise aus Fleisch legten, vom gefallenen Fleisch, das erwarteten. Dass das Fleisch einer gefallenen Menschheit ein Gesetz erfüllen könne, das heilig, gerecht und gut sei. Aber liebe Geschwister, dieses Gesetz ist auch nur heilig, gerecht und gut. Und wenn unser Gott und Vater auch nur heilig, gerecht und gut wäre, habe ich schon mehrmals gesagt, wo wären wir heute, wenn er nichts wüsste von Liebe und Barmherzigkeit? So werden wir heute. Hallo. Deshalb, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus. Ganz einfach. Und wenn Jesus spricht, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, er ist offen von wem? Hast du deinen Feind, sollst deinen Feind hassen? Ich aber sage euch, liebe. Wenn er dir, das eine tut, dann sollst du ihm das gleiche zurückbezahlen. Wenn einer einen erschlägt, soll der Reicher den anderen auch erschlagen. Da hat Bruder Geier richtig gesagt, da hat einer einen erschlagen und dann nach dem Gesetz der Engel ist die Folge dann, wenn es vollzogen wird, dass jetzt zwei erschlagen sind. Das, ja. Dann der Schluss der Handlung, nicht wahr? Aber hier zurück, liebe Geschwister. Ich möchte nicht mehr länger als, es ist jetzt gerade 9 Uhr gewesen, als noch 10 Minuten maximum sprechen. Und zwar jetzt die Bewegung. Wir stehen jetzt hier, dass wenn wir lesen, nachdem dieses Standbild beschrieben und erklärt ist, in Schatten euch auf der Erde, wie steht es jetzt in Ordnung der Himmel erhaben, was es dann heißt, wenn nun alle diese Reiche eines das andere abgelöst hat in der Herrschaft über die Erde, das himmlisch-babylonische, das himmlisch-persische, das offenbar sind wir ausgegangen, das Gesetz der Medien und Perser, unwiderruflich und hat sich wohl zentral entladen, das Gesetz der Medien und Perser gegen wen? Gegen Daniel. Der musste wegen dem Gesetz der Medien und Perser in die Löwen grüßen. Und gegen den Gesetz, der Gesetzgeber von Sinai, der Engel, musste der in die Löwen grüßen. der wirkliche Daniel. Die haben ja gesagt, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Haben sie recht gehabt? Ja, haben sie recht gehabt. Aber sich gleichzeitig versündigt, wie man sich nur versündigen kann. Das kann man nämlich beides gleichzeitig recht haben und sich versündigen, wie man nur versündigen kann. Aber natürlich so recht haben, nicht wie sie es verstehen, sondern wie die verborgene Weisheit Gottes. Das sah und sie. Ja. Nun wissen wir, schlagen wir es auf. Das bekannte Wort, wenn wir es aufschlagen, in Jesaja 14. Jesaja 14. Wir wissen, der Satan wird auf die Erde geworfen nach dem Sieg Michaels gegen Satan und seine Engel. Das kann in Kürze geschehen. In wenigen Jahrzehnten oder noch vorher. So viel wir sehen. Dann ist er auf die Erde gefallen. Wie bist du auf die Erde? Nein, zuerst heißt es, und er wurde auf die Erde geworfen, dann heißt es, Wunder der Erde, die ihr bewohnt, denn ist nun ist er zu euch auf die Erde geworfen. Und hier lesen wir nun, wie der Geist Gottes schon vor Jahrtausenden, dass die Herzensgedanken dieses auf die Erde gestürzten Fürsten erforscht hat. Und schon vor Jahrtausenden erforscht hatte, was wir hier lesen. Jesaja 14, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, überwältige Donationen. Das ist er dann im vollen Ende. Das ist schon in früheren Regionen, ist er schon Richtung Erde gefallen. Aber endgültig erst jetzt dann. Und auch erst dann wird dieses Wort erfüllt werden. Und du, das ist immer gewaltig, höchste Persönlichkeit, die ist du angesprochen. Sprich in deinem Herzen, in die Himmel will ich hinaufsteigen. Das heißt, er gibt sich gar nicht geschlafen. In die Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, die deinen Sitz aufstellen, mich niedersetzen auf den Versammlungsberg in alten Norden. Es gibt auch in den Himmel, nicht wahr? Es gibt einen Himmel auch in Nordpol, nicht in Südpol. Und es gibt einen Himmel oben auch in Äquator. Ja, es gibt auf der Erde nicht was in den Himmel. Nur originell vorhanden ist. Es gibt nicht in Deutschland, alles. Aus Norden natürlich, das heißt, Mittelpunkt zentral der Finsternis in den Himmel, Hauptquartier. Das ist hier gemeint, bitte. Er ist auf die Erde geworfen. Was, an was denkt er jetzt in seinem Herzen? Ich will meine verlorenen Reiche zurückgeben, zu tun. Und zwar wie weit? Hoch über die Sterne Gottes. Die Sterne Gottes sind weniger Jupiter und Saturn und so weiter, als die mehr die begrenzten Engel, die noch da oben sind. Die Sterne, die du siehst, sind Engel. Wo warst du als eine Million Sterne, das ist Galete? Jaust du? Und als Söhne Gottes Jugend, so merken wir das immer wieder. Die Sterne sind Zeichen der Geister. Das ist ja auch zuverlässig. Gott hat ja alle Zahlen der Sterne gezählt und sie alle mit Namen genannt. Sie haben ja alle einen Namen, eine göttliche Bedeutung, jeder Stern. Wenn wir den kennen, dann wissen wir, was sie als Zeichen bedeuten. Naja, die Dinge sind da, sind wunderbar. Versteht kein Astronom, und dass die eine Seite, meinetwegen zur Linken und zur Rechten, und wir Frommen verstehen sie auch nicht. Ein Katholik würde sich noch bekreuzigen, sowas zu hören, nicht wahr? Und die Evangelischen weiß nicht, was die da machen, so ein Zeichen. Ein langes Gesicht vielleicht. Also, liebe Geschwister, unsere Bibel ist er einer Gottes Gesetzten. Und sein Herz ist weiter als der Durchmesser unseres Kosmos, wie die Schrift sagt. Das ist diesen 300 Milliarden nicht mehr als das der Durchmesser des Kosmos. Also das die machen doch gnädig, nicht? Kann doch mit einer kleinen Zahl genannt werden. So, und was sehen wir da? Jetzt sehen wir, im ersten Babel gedachten sie darin, nicht einen Turm zu bauen, dessen Haupt in die Himmel reicht. Also, das war da, nicht? Die Gedanken des Herzens sind da realisiert. Und dort sprach Gott, nun, wenn man sagt, die Zeit noch nicht da, da ist irgendwie weiterfahren. Da kam ein zweites Babel, das Ende Nimrod erbaut, ein Vermittler. Dann das zweite Babel, mit dem Nebukadnezar, der hatte einen Traum, der sah einen Baum in den Himmel wachsen, das ist noch mehr als ein Baum, nicht? Da kommt zum Baum noch ein Mühm am Schluss, nicht? Es gibt ein Baum. Das heißt, zu einem technischen Wunder, kommt jetzt ein organisches Wunder. Und ich sehe, wenn das dritte Babel da sein wird, dann ist der Mensch der Sünde da, der sowohl bauen kann, technisch konstruieren, und die Menschen hat er bereits instruiert bis heute, die haben ja jetzt schon im Sinn, nicht? Mittels der Riesenanziehungskräfte eines Jupiter, ihr Raumschiff außerhalb des ganzen Sonnenkomplexes unserer Welt zu befördern, also in den Raum der Milchstraße zu befördern und dann von dort zu erfahren, zu erlauschen, was da oben alles ist. Nicht wahr? Da sieht ihr das. Gott sagt jetzt Gott, nun wird ihnen nicht verwehrt werden, auszuführen, was sie zu erfinden in der Lage sind. Aha. Da haben wir die Antwort, wenn ein Menschengeschlecht heute erfinden kann, wir fahren so und so auf den Mond, Ausgangsbasis für die Venus und für den Mars und dann für den Jupiter und so weiter, alles weiter, bis in die Welträume hinaus, das war menschlich. Und wissen wir nicht, wie weit es einem Menschen möglich ist, noch in Ruhe zu sein. Und weil heute die Zeit des Endes gekommen ist, gilt dieses Gotteswort, dass was ein Mensch zu erfinden in der Lage ist, dass sie nicht verwehrt werden, auszuführen. Das wäre vor 50 Jahren noch schwer gewesen zu kommen. Heute muss man schon sagen, ja, man muss auf alles gefasst sein. Und so ist so. In dem Augenblick, wo der Satan auf die Erde gelassen ist, mit seinen Engeln, die kennen ja die Gesetze da oben nicht. Allerdings, die ihnen von Gott gegebenen Tragkräfte, sich durch die Himmel zu bewegen, die sind ihnen genommen, nicht? Diesen großen Adler ist für die Himmel ausgerissen, also dann fällt der Adler aus der Stärkste auf die Erde, nicht wahr? Und dann wurde dem Adler eines Menschen Herz gegeben, dann ist es der Mensch der Sünde, der Antichrist. Und was nun den Menschen noch fehlt, nicht, an Raumfahrtplanung, ergänzt ihn dann die Intelligenzen, die da oben Bescheid wissen, die gar keine Raumsonde mehr hinaufschicken. Nicht. Und dann erfüllen sich Worte wie Daniel 8, schlagen wir auf. Also der will sich ja dann gleich machen, wem? Den Höchsten, also überall. Der hat also nicht demonstriert, ne? Der will sich gleich machen, den Höchsten. Nun, Freunde, was haben wir gesagt? Lange Acht, ja. So unverständliche Worte auf einmal unheimlich real. Dieses kleine Herrn ist der Antichrist. Von dem steht in Geschrieben Vers 10, dann in 8 Vers 10, und es wurde groß bis hin zu den Heeren der Himmel, und es war von den Heeren, von den Sternen zur Erde nieder, und zertrat sich, da bitte ich euch, Das Herd unter dem Herd, der Himmel versteht Gott Sterne und Engel. Von beiden bringt er von Weisheit zu Höhen, vom Heiligen der Höchsten, heißt es sogar Erfurt, bringt er heilige Engel und Wahrzeichen von den Dingen, die es da oben gibt, auf die Erde herrscht. Und wer will dann noch behaupten, er sei nicht Gott? Ja, widersteht denn einer Gott, der mit ihm sich jetzt sammelt? Das wäre wieder schön. Das sind Dinge, die die Christen nicht wollen. Noch zwei Worte, da aus Daniel 11, 1 und dann noch abschließend aus dem Thessalonischen Brief. Dann noch ein kurzer Stand aus Opa, ja. Also, 12 Daniel 11, Vers 36. Sehen wir mal hier. Und dieser König, der Antichrist, wird nach seinem gutmütigen Handeln, und er wird sich erheben, erstens, und groß machen über jeden Gott. Diese Engelfürsten da nennt Gott Götter. Über jeden Gott, Elohim heißt er. Und wieder den Gott der Götter wird er vor euch erstaunliches Reden und Gründer. Inhalt. Und Gründer. Aber nun, bis der Zorn Gottes vollendet ist. Und jetzt stellt den zweiten Thessalonischen Brief. Ja. Ja. Zweite Thessalonischen Brief. Das ist die Rede von Paulus selbst. Er schreibt Paulus zuerst mit der Abhaltung, die offenbart werden der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Da habe ich alle Zeit nur verstanden, alles Göttliche, göttlich Wohlgefällige, gegen das werde er angehen, gegen alles, was Gott heißt. Ich habe gesagt, ihr seid Götter alle, diese Engel sind. Und Satan wird ihr was kennen? Der Fürst, der Gott und Fürst, dieses Satan. Und der erhebt sich jetzt über alle Götter, alle Fürsten und erklärt, ich bin Gott, er sei Gott. Setzt sich auf der Erde dann in den Tempel, der in Jerusalem gebaut werden wird, erklärt, er sei Gott, der Gott Israels und so weiter. Und die Beweise sind in kosmischer Größe und Schlagkräftigkeit da. Verstehen wir, kräftige 14 Mal werden ihnen gegeben werden von Gott. Kräftige 14 Mal und Zeichen und Wunder der Liebe, sodass sie, die die Wahrheit nicht geliebt haben, sondern die Liebe mehr geliebt haben als die Wahrheit, dass die Wunden erst im Mann, da sie nicht für Weise hielten, sind sie zu Sünden machen geworden. So ungefähr sagt unser wunderbare Gottesvolk. Aber wir wollen ja keine Schaltkräfte jetzt sein und es erfreuen über ihre Torheit, sondern uns offenbart Gott solche Dinge, dass wir wieder aufs Neue uns ermahnen lassen, hier die Gottlehne Beitragung zu tun für alle Menschen, sogar für alle den Hoheiten. Das letzte Wort steht im Habakuk, das heißt, wenn du dein Nest inmitten der Sterne sitzen würdest, so würde ich dich von da herunterholen.
Obadja,
das meine ich ja. Was habe ich gesagt? Ja. Also die Ordnung der Himmel, liebe Geschwister, sind für uns ein Zeugnis der alten Bibel. Wie sie, unsere liebe alte Bibel, die modernsten größte unserer Wissenschaftsgleichheit. Weil erstens kennt die Menschgenannte, die eigentlich des Menschgenannten stattgesetzt. Menschgenannte und in ihrer Reichweite und in Bezug auf das, was sein und geschehen wird, weit über das schon voraus, sieht und verkündet, als das heute noch als möglich geschätzt wird. Vielen Dank.
Ende der Vorträge über das Thema Die Ordnungen der Himmel vom Bruder Muhl.